Das Thema der heutigen Predigt ist Jüngerschaft, die Bibel offenbart die DNA der Welt. Also, das wichtigste Buch der Welt liefert uns eigentlich alles. Oder Gebrauchsanweisung vom Leben. Im 2. Timotheus 3, 14 bis 17 steht: Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen konntest, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß in der Nutzen der Schrift, ist der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem neuen Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schriften allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist.
Die Bibel offenbart die DNA der Welt. DNA ist der Grundbaustein, so wie das Leben ist und soll funktionieren. Und das wird uns gezeigt und sichtbar gemacht in Gottes Wort. Und wegen dem ist die Bibel so unglaublich faszinierend. In ihr steckt der Code vom Leben, so wie Gottes Leben programmiert hat. Und unser Leben gelingt, wenn es nach dieser DNA funktioniert. Wenn es dieser DNA den Grundbaustein Raum gibt. Ganz einfach, weil unser Leben und auch die Nachfolge von Jesus es so gemacht ist. Und nur wenn wir nach dieser DNA leben, erleben wir auch, was es heisst, Jünger von Jesus zu sein. Jüngerschaft muss sein, ein Leben nach dieser DNA und prägt von dieser DNA. Wenn wir das nicht machen, dann erfahren wir irgendeine Art von Jüngerschaft, die verkrüppelt ist, die irgendwie genverändert ist. Und wir merken, es sieht nach dem Gleichen aus, aber es fühlt sich anders an und es wirkt anders. Und es hat nicht die Kraft, wie wenn es nach dem funktioniert, was Gott sich gedacht hat. Und wegen dem müssen wir auch ein Thema von Jüngerschaft anfangen, mit dem Blick in das hinein, was eben die DNA ist, der Code vom Leben, weil wir auf dem müssen aufbauen, von dem müssen ausgehen. Und DNA, das wissen alle, die Biologie in der Schule hatten, das ist so eine Helix, eine Doppelhelix, die sich so durchzieht. Und auch das ist ein gutes Bild. DNA als Doppelhelix. Genauso gibt es einen thematischen Doppelstrang, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Von der ersten bis zur letzten Seite. Zwei grosse Themen, die von vorne bis hinten sichtbar sind. Und wir merken, dass alle Geschichten, alles was passiert, alles was Gott sich gedacht hat, aus dem raus entsteht. Und das heisst, wenn wir den Strang verstehen wir ganz, ganz vieles davon, was drumherum auch in der Bibel beschrieben ist. Und die beiden Stränge, die sind am besten zusammengefasst mit dem Wort Bund und Königreich. Die Art Zusammenfassung, die kommt von einem englischen Theologen, der heißt Mike Breen. Und ich möchte euch die beiden Geschichten erzählen, vom Bund und vom Königreich. Grundbaustein von der DNA. Der erste Strang, das ist die Geschichte vom Bund. Die Geschichte vom Bund fängt mit dem Vater an. Mit Gott, dem Vater, der sich entscheidet, dass er möchte Kinder haben. Dass er möchte das Gegenüber schaffen und dass die Kinder eine Welt brauchen, ein Kinderzimmer. Und er richtet eine Welt ein, liebevoll, wunderschön, mit vielen Details und setzt seine Kinder in die Welt. Und sagt, jetzt hier, lebt und entfaltet euch. Die Kinder entscheiden sich aber, ohne den Vater zu leben. In der Bibel ist das mit dem Begriff Sündenfall, beschreiben wir das. Der Mensch entscheidet, ich möchte ohne dich leben, ich möchte allein sein, so wie ich mir das vorstelle. Und der Mensch entfremdet sich von Gott und wendet sich ab. Aber Gott möchte nicht, dass es so bleibt, sondern er macht sich auf die Suche und sagt, ich möchte, dass meine Beziehung zu meinem Kind wieder hergestellt wird. Und entschließt, dass er einen Bund anbietet. Er offeriert den Menschen einen Bund und sagt, komm zurück zu mir in den Bund. Ein Bund, der mit Blut geschlossen, besiegelt und rechtsgültig gemacht wird. Und dann entscheiden sich die Menschen, in den Bund zu kommen und werden, wer sie sind. Identität vom Mensch ist Sohn von Gott, Tochter von Gott, Kind von Gott. Das, was wir sind, ganz tief innen, ist, dass unsere Identität von einem Bund bestimmt ist. Wir sind gedacht als Menschen in Beziehung mit Gott. Und wer wir wirklich sind, verstehen wir nur in und unter dieser Vaterschaft. Und wenn wir in dieser Vaterschaft sind, dann fließt aus dem raus das, was wir machen. Der Gehorsam ist eine Frucht, ein Folge von unserer Identität, von einem Menschen, der tief mit Gott verbunden ist. Vater, unsere Identität als Bundesidentität und aus dem raus Gehorsam. Das ist der eine Strang kurz zusammengefasst. Jetzt, wenn wir das ein bisschen anschauen, dann merken wir, dass das überall in der Bibel vorkommt. In 1. Mose 15 gibt es eine ganz verrückte Geschichte. Dort geht es um den Abraham. Und der Abraham, der hat von Gott bis zu dem Zeitpunkt schon mehrere Verheißungen bekommen, oder? Du wirst mein Volk werden und aus dir werden alle Nationen gesegnet werden. Du bist auserwählt. Und Abraham hat viele so Verheißungen. Und dann gibt es die Geschichte in 1. Mose 15, wo Gott zu dem Abraham kommt und sagt, so, jetzt machst du Folgendes. Jetzt nimmst du 5 verschiedene Tiere, ein Rind, ein Widder und ein Geiss und 2 Vögel. Und jetzt teilst du die, rissest die auseinander und legst die beiden Hälften links und rechts auseinander und bildest so einen Kanal. Und ihr müsst euch vorstellen, dass das archaisch blutige Bild, das das gegeben hat, oder? Hier ein Teil des Tier und hier die andere Hälfte. Und dazwischen das Blut, das in die Fläche hineinfließt. Und die Tiere, die wie einen Kanal bilden. Und dann lesen wir, dass es dunkel wird, dass der Abraham muss Tiere verscheuchen, Traben, die an diesen Kadavern rumpicken wollen, und dass er in einen tiefen Schlaf versinkt und dann aber erlebt nach dem Schlaf, wie Gott selber kommt und das Feuer durch den Kanal durchgeht. Durch das durchbrennt, durch den vorbereiteten Kanal. Also, ihr müsst es mal selber lesen, es ist wirklich eine total schräge Geschichte. Was passiert denn aber eigentlich dort? Was ist denn dort los, oder? Und der Vers 18, der fasst das zusammen. Dort heißt: An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Er schloss einen Bund. Und das Bild, oder die Zeremonie, das ist in der damaligen Zeit nicht so komisch gewesen, wie das heute ist für uns. Das ist eine Art gewesen, wie man Bund geschlossen hat, wie Verträge zwischen zwei Parteien geschlossen worden sind. Was die genaue Symbolik ist zwischen den verschiedenen Elementen, da gibt es verschiedene Meinungen. Aber es ist klar, dass es der damals bräuchliche Weg ist gewesen, einen Bund zu schliessen miteinander, der hebt. Weil er eben mit Blut besiegelt worden ist. Blut ist geflossen, um dem Bund Gültigkeit zu geben, Rechtsgültigkeit. Das heisst, das, was Abraham bis zu dem Zeitpunkt mehrmals verheißen worden ist, das bekommt jetzt eine verbindliche Form, eine Bundesform. Also Gott zeigt jetzt, und ab jetzt sind die Verheißungen nicht einfach nette Worte, sondern sie gelten, sie zählen. Jetzt wird's ernst. Komm durch den Kanal zu mir und ab jetzt sind wir Bundespartner. Ab jetzt sind wir eins. Du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Wenn wir dann weiterlesen, merkt man, eigentlich heisst der Abraham zu dem Zeitpunkt noch Abram. Und wir merken, dass nachher die Einheit zwischen Gott und Abraham vertieft wird oder zum Ausdruck kommt, indem Gott ein Stück von seinem Namen, das H, Abraham gibt und ihn zum Abraham macht. Und ab dann im Namen, also in der Identität vom Abraham sichtbar wird. Gott ist mit mir, in mir, ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von ihm. Sie sind eins. Das muss unglaublich gewesen sein, für den Abraham zu merken, jetzt ist der Gott wirklich mein Gott. Und ein paar hundert Jahre später, über 500 Jahre insgesamt später, ist Israel gefangen in Ägypten. Es ist mit dem Josef zusammen nach Ägypten gereist und wird jetzt unterdrückt von einem Pharao, leidet auf unwahrscheinliche Art und Weise. Und dann passiert all das, dass der Mose gesendet wird und dass die 10 Plagen passieren, wo der Pharao dazu soll bewegen, sein Volk ziehen zu lassen. Eine von den wichtigsten Geschichten der Bibel. Und dann kommt die 10. Plage, die letzte Plage, wo Gott sagt, dass jeder Erstgeborene sterben wird. Ausser die, die an ihren Türen das Zeichen vom Blut dran geschmiert haben. Vor der letzten Nacht sollen die Israeliten ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten schmieren. Warum sollen sie das machen? 2. Mose 12, 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr wohnt, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Das bedeutet, dass das Passa, so wie man das nennt, was da passiert, dass das Passa ein Reminder ist von dem Bund. Es erinnert daran. Der Tod persönlich wird erinnert. Der Mensch, der in dem Haus inne wohnt, der gehört zu mir. Der Mensch darfst du nicht anlangen. Tod, du hast kein Recht auf das Leben. Weil die Person hinter dieser Türe hat einen Bund mit mir geschlossen. Und wegen diesem Bund ist der, der da inne ist, bewahrt und ist geschützt. Die gehören zu mir. Das heisst, in dieser Passanacht erfahrt Israel auf unglaublich starke Art und Weise, was es heisst, in einem Bund zu sein. Erfahrt, was es heisst, in der Identität Bundespartner, Kind von Gott zu sein. Erfahrt die Kraft, die das mit sich bringt und merkt, ich bin sogar vor dem Tod beschützt. Nicht einmal der Tod kann man in dieser Partnerschaft etwas anhaben. Das bin ich. Das ist mein tiefstes Wesen. Und dann gehen sie, die Israeliten, und ziehen in die Wüste. Und dort in der Wüste, in der Freiheit, kommen dann die berühmten 10 Gebote. Oder? Die 10 Gebote, wo wir uns ja darüber nerven, dass es die Gebote gibt, weil es ja noch viele andere Gebote gibt. Und wer gibt die Gebote? 2. Mose 20 stehen die und die werden ganz wichtig eingeleitet, die Gebote. Und zwar mit folgenden Wort: Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich bin dein Gott. Das heißt, Israel wird daran erinnert, dass sie in dieser Bundespartnerschaft mit Gott stehen, eng verbunden, tief verbunden miteinander. Und gehorsam, die 10 Gebote, die fließen aus dieser Bundesbeziehung raus. Sie sind logische Antwort aus dem raus. Und wenn wir so darüber nachdenken, merken wir, dass gehorsam oder der Aspekt der Gebote einen ganz anderen Geschmack hat. Einen ganz anderen Charakter überbekommt. Gott sagt mit dem, ich bin dein Gott, sagt er, Du hast die Kraft erlebt, was es heisst, mit mir eins zu sein, mit mir verbunden zu sein. Wir gehören zusammen. Und wegen dem folg mir. Sei wegen dem gehorsam. Ein wunderschöner Geschmack von gehorsam. Alles von der Bibel ist irgendwie in dieser Linie eingebettet. Und wir merken, dass sich der DNA-Strang, dass sich der auch im Neuen Testament weiterzieht. Der Tod, das Blut von Jesus ist die Erneuerung, die Verbesserung, sogar die Erweiterung von dem Bund, wo Gott mit dem Abraham geschlossen hat. Das Blut, das Jesus vergießt, ist nicht das Blut, das immer wieder vergossen werden muss, sondern das, was Jesus macht, das zählt ein für alle Mal. Es ist ein Bund, der in Ewigkeit wird heben. Der Bund vom Abraham hat immer wieder mit regelmäßigen Opfern müssen erneuert werden, müssen daran erinnert werden, weil die Menschen immer wieder den Bund gebrochen haben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bringe ein Opfer und mache mit dem ein für alle Mal den Weg frei. Und auch das nicht nur für das eine Volk Israel, sondern es wird erweitert auf die ganze Welt, auf jeden von uns. Und das ist der Grund, warum wir heute da sind. Wie viele von uns erfahren haben, dass wir den Bund schliessen können. Und durch Jesus den Zugang, den Kanal, den Geburtskanal zu Gott jetzt vorbereitet und offen ist für uns. Und wir durch da durchgegangen sind und merken, was das heisst, in einer Bundesbeziehung mit Gott selber zu sein. Das Obigmol, das ist ein Reminder von diesem Bund mit Jesus. So wie das Blut an der Türe erinnert uns das Obigmol daran, unter was für einem Schutz wir stehen und in was für einer Beziehung wir sind. Der Paulus sagt, dieser Becher zum Obigmol ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Was hat er gemacht? Er hat sein Blut vergossen und mit dem hat er den neuen Bund geschlossen. Aber die Wiederherstellung von diesem Bund ist das, was unsere Identität ausmacht. Und das ist ein Bund, der steht und haltet und uns eins macht mit Gott selber. Wo sogar Schutz gibt vor dem Tod. Eine von den schönsten Stellen vom Römerbrief, wo wir in diesem Licht sehen können, als Kind von Gott. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und erst jetzt kommt Gehorsam. Erst auf dem Fundament von einer Beziehung, die unglaublich Kraft bringt und unglaubliche Bewahrung mit sich bringt. Der Johannes, der sagt das so im Kapitel 14, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wir haben die Tendenz, dass er so ein bisschen gesehen, so schmollend, oder? Wo Jesus sagt, ja, wenn ihr mich lieb habt, dann macht doch jetzt auch das, was ich sage. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass der Charakter dahinter steckt, oder? Ja, okay, ich kann gern, also mache ich es jetzt halt, oder? Aber der Charakter ist ganz anders. Die Liebe, die da gemeint ist, bedeutet, wenn du in der Liebesbeziehung, in der Bundesbeziehung bist von mir, dann werdet ihr, als eine Zukunftsaussage, nicht ein Befehl, sondern aus dieser Beziehung ist es so logisch und selbstverständlich, dass ich jemand, der in so einer Beziehung ist zu mir, und wo so viel macht mit dem, was ich bin, dass ich aus dem raus zum Gehorsam dieser Person gegenüber komme. Es wird passieren, wenn ihr in dieser Liebesbeziehung drin seid. So folgen wir Jesus. So sind wir folgsam, artig, brav. All das, wo wir uns ja auflehnen dagegen. Aber es ist eine wunderbare Antwort. Und wenn wir es machen, Gott gibt ja Befehl, der dieser DNA entspricht, dann wird das Leben in uns anfangen, sich zu entfalten. Geschichte vom Bund. Der erste DNA-Strang, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und dann gibt es auch noch der zweite Strang. Geschichte vom Königreich. Die Geschichte vom Königreich ist die Geschichte von einem mächtigen Herrscher. Vom Herrscher von der Welt, der will, dass die Welt, die er geschaffen hat, von seiner guten Handschrift prägt ist. Wo will, dass sein Abdruck auf dieser Welt sichtbar wird. Und wo wegen dem Menschen schafft in seinem Bild und ihnen den Auftrag gibt, macht die Welt untertan. Mit dem meint er aber nicht, oder, unterdrücken sie, sondern mit dem meint er, macht das mit dieser Welt, die ich mir vorgestellt habe. Liebe die Welt, macht sie schön und herrlich, so wie ich schön und herrlich bin. Dass wenn man die Welt anschaut, dass man mich sieht. Und da gibt dem Menschen den Auftrag, zu herrschen und Einfluss zu nehmen, Verantwortung überzunehmen. Aber auch hier kommt der Bruch zwischen Gott und Mensch. Und wir merken, dass der Mensch anfängt, Gott nicht mehr zu repräsentieren. Das Einzige, was bleibt, ist, dass er regiert und herrscht, aber die Art und Weise, wie er das macht, ist wie ins Gegenteil verdreht. Das, was der Mensch macht, ist nicht mehr Ausdruck von Gottes Herrlichkeit, sondern es verdreht, ein perverses Bild, pervers im Sinn von umdreht. Gott wird nicht mehr sichtbar in dem, was Gott macht, sondern hinterlässt auf dieser Welt eine Spur, einen Abdruck von Zerstörung statt von Herrlichkeit. Und die Geschichte geht weiter, dass Gott, der Herrscher, der König, den der Schaden sieht, den der Mensch hinterlassen hat. Der Schaden von dem Menschen, der ihn eigentlich repräsentieren und das Gegenteil macht. Und sagt, ich nehme euch wieder zu mir. Und ich stelle den Auftrag wieder her. Ich gebe dir die Autorität zurück. Und aus dieser Autorität kannst du mit Vollmacht handeln. Vollmacht und Autorität sind zwei ganz wichtige Worte. Ihr kennt vielleicht alle so, haben so Erfahrungen gemacht mit Polizisten, nehme ich jetzt mal an. Und Polizisten, Autorität ist wie so der Ausweis, den der Polizist hat oder seine Uniform, oder? Man kommt und wenn man einen Polizist sieht, dann merkt man, das ist nicht einfach ein Mann. Sondern wenn ein Polizist vor einem steht, dann merkt man, dass hinter dem Polizist ein ganzer Staat steht. Eine Macht, die durch den Mensch und seine Uniform repräsentiert wird. Und das ist die Autorität, die dem Polizist verliehen wird vom Staat, oder? Du sollst hinfort Polizist sein. Und dann hat der Polizist die Strasse und kann anstehen. Und wenn er vor einem Verbrecher steht, weiss der Verbrecher genau, jetzt habe ich es nicht mit dem Mensch zu tun, sondern jetzt habe ich es mit dieser Macht zu tun, die hinter dieser Person steht. Und das gibt dem Polizist die Möglichkeit, mit Vollmacht zu handeln. Aber für das braucht sie Autorität, die ihm verliehen wird. Sonst handelt er nur als Mensch. Und genau das passiert hier. Gott gibt uns Autorität und wir können ihn jetzt wieder repräsentieren und mit Vollmacht vom König von dieser Welt handeln. So ist es gedacht. Und da müssen wir jetzt wieder quer durch die Bibel durchschauen. Und ich möchte euch so ein paar typische Beispiele, für, wie der Strang sich zeigt in der Schrift, zeigen. Ich finde, der Josef aus dem Alten Testament ist eines der besten Beispiele dafür. Da ist wie so ein typologisches Bild für das. Oder? Am Josef sieht man so, wie das gedacht war, mit dieser Autorität und mit dieser Vollmacht. Oder? Der Josef aus der Kindergeschichte kennen das viele, oder? Da wird angesprochen, oder? Man hat Träume, oder? Wo es heisst, du wirst über deine Brüder herrschen und regieren und Leute werden sich vor dir beugen, oder? Aber es ist eigentlich die Berufung, du sollst herrschen, was Gott schon ganz am Anfang am Menschen mitgegeben hat. Und der Josef erlebt dann viele Jahre von sehr schwieriger Geschichte, wo es ein bisschen Charakterarbeit braucht an ihn, bis er bereit ist dazu. Aber dann, nachdem sein Herz bereit ist, kommt der Moment, wo er die Autorität zum Herrschen bekommt. Und zwar dort, wo er vor dem Pharao steht, nachdem er mit seiner Deutung von den Träumen vom Pharao über die Hungersnöte und seinem weisen Rat, was man jetzt machen in dieser Situation, vom Pharao einen Zuspruch bekommt. Oder? Das heisst, und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Also das, was da passiert ist, dass der Pharao, der stellvertretend ist für den König von dieser Welt, das ist der König von der damaligen Welt, er gibt ihm das Siegelring. Und das Siegelring ist das Zeichen der Autorität. Mit diesem Ring kannst du vollmächtig handeln. Der gibt dir Autorität. Stellvertretend, mich repräsentierend zu regieren über das ganze Land Ägypten. Und der Josef macht das und wir merken, jetzt ist er in seiner Berufung, jetzt lebt er so, wie Gott sich das gedacht hat. Und ist gleichzeitig ein Bild davon, wie Gott sich das für jeden von uns gedacht hat. Von Gott Autorität zu bekommen und mit der in Vollmacht zu handeln und die Welt zu verändern in Gottes Bild von dieser Welt. Jesus erzählt das Gleichnis, der verlorene Sohn. Eins von den bekanntesten Beispielen vom Neuen Testament. Der Sohn haut ab, oder sagt, Vater, gib mir die Stutz. Er geht ins Ausland, verprasst das Geld mit Prostituierten und mit Fest und Feiern und Sachen, die leichtsinnig sind, hat am Schluss nichts mehr übrig, landet bei den Schweinen und kommt zurück zu dem Vater und merkt erst mal, der Vater nimmt ihn zurück in die Bundesbeziehung. Da sind wir wieder bei der DNA vom Bund. Aber die DNA, die Geschichte vom Königreich wird eben auch sichtbar. Wie was bekommt der junge Mann, wenn er zurückkommt zu seinem Vater? Was bekommt er? Ein Ring und Schuhe und ein Kleid. Und ein Mastkalb wird geschlachtet. Blut wird vergossen und mit dem wird das wieder hergestellt und zum Ausdruck gebracht, du bist jetzt wieder in dieser Bundesbeziehung. Und jetzt gebe ich dir Autorität. Ich gebe dir den Ring zurück. Und mit dem gebe ich dir die Autorität als Sohn zurück. Und mit dem kannst du jetzt in meinem Reich sein, in meinem Hof, in meinem Gut und bist dort nicht gleichgestellt wie irgendein Angestellter, sondern du bist hier mit Autorität. Und jetzt sei da und handle mit Vollmacht. Der Vater in diesem Gleichnis sagt eigentlich der entscheidende Satz dem älteren Sohn. Im älteren Sohn sagt er nämlich, nachdem der ja dann nicht reinkommen will, sagt er, alles, was mein ist, ist dein. Oder er sagt das dem älteren Sohn, aber es hat Bedeutung für beide Söhne. Also, die ganze Autorität von Gott, die ist gegeben und die ist ausgedrückt in deren Autorität. Und wir sollen in Vollmacht handeln. Und bis zum letzten Seite fast von der Bibel zieht sich das weiter. Oder Offenbarung 22, das letzte Kapitel von der Bibel, die Verse 4 bis 5, das heisst also ein schönes Endzeitbild. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Regieren ist so quasi das letzte Handlungswort von der Bibel. Das ist der Abschluss in die Ewigkeit. Regieren. Der Name auf der Stirn bedeutet, ich gebe dir die Uniform. Mein Zeichen soll an dir sichtbar sein. Stirn bedeutet für alle sichtbar, offensichtlich, nicht mehr verborgen, sondern nach außen sichtbar. Das Zeichen von der Autorität im Namen von Jesus, mit der ganzen Macht von ihm hinter uns, sollen wir handeln und leben. Und Ewigkeit bedeutet in diesem Namen, den Himmel zu gestalten und zu regieren, in Vollmacht zu handeln. So geht es weiter, bis in alle Ewigkeit. Also für alle, die sich so nach Pause gesehnt haben, sieht nicht danach aus. Der Himmel wird gestaltet von uns, so wie die Welt soll gestaltet werden, in der wir ihn repräsentieren. Im Himmel wird es uns richtig gut gelingen. Und da soll es uns besser und besser gelingen. Aber wir müssen anfangen damit. Bund und Königreich, das sind die beiden Stränge von der DNA, die sich durch die ganze Bibel durchziehen. Und wir merken, dass ganz viele von den Geschichten, von den Texten einen anderen Bezug bekommen, wenn wir sie aus dieser Perspektive anschauen. Und dass sich vieles anders zusammensetzt und auch ein Stück weit besser verständlich wird. Und wenn wir in den nächsten Monaten von Jüngerschaft reden, wie folgen wir Jesus noch? Wie sind wir Jünger? Wie können wir andere zu Jüngern machen? Denn ist das das Fundament von dem? Das muss nach dem Muster passieren. Nach dem Muster Vater, Identität und Gehorsam. Und es muss nach dem Muster basieren, König, Autorität und Vollmacht. Auf diesem Weg müssen wir gehen. Und nächsten Sonntag geht die Predigt weiter. Es ist jetzt eben wie ein Stück wie der erste Teil. Das ist so die Grundlage. Aber aus dem Muster heraus gibt es ganz viel zu vertiefen, was das eigentlich heisst für unser Leben. Und ich möchte sichtbar machen nächsten Sonntag, dass das Muster eben alles andere als selbstverständlich sind, sondern dass wir das oft verdrehen oder verändern oder nur den Vater oder nur das Königreich auswählen und das irgendwie auch separat voneinander behandeln, statt als eine Einheit miteinander. Und das wird Vertiefung sein nächsten Sonntag. Wie leben wir jetzt? Was für Lebensprinzipien kommen aus dem raus? Also ist mega wichtig, nächsten Sonntag das zu hören. Und die nur nächsten Sonntag kommen, die sollen das von heute hören, weil es dann besser zu verstehen ist, obwohl ich es dann auch wieder zusammenfasse. Okay? Aber euch kann ich jetzt nicht sagen, ihr seid vielleicht nur nächste Woche da und wegen dem hört das nach. Oder? Das merkt ihr, das macht keinen Sinn. Aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, der noch nächsten Sonntag kommt und sagt dann, hey, das war jetzt noch gut, wenn das nachgehört werden. Bund und Königreich.